Ihr hört Comic Review Ausgabe 186 mit der Besprechung zum ersten Buch der neuen Serie Lazarus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung auf Comic Review. Diesmal soll es um ein Buch gehen von Greg Rucka und Michael Lark. Lazarus oder Lazarus Band 1, das im Splitter Verlag erschienen ist und dort für 19,80 Euro zu erhalten ist. Hardcover, wunderschön gebunden, natürlich entsprechend auch etwas größer als das normale US-Format. So viel zur Aufmachung, wunderschönes Papier. Vielleicht für meinen Geschmack etwas zu glänzend. Ich glaube, das Artwork ist etwas düsterer und dunkler. Hier hätte es vielleicht auch etwas raueres Papier gut getan. Aber das ist eine rein persönliche Vorliebe und soll ja eigentlich auch nicht Gegenstand dieser Besprechung sein. In diesem Buch sind enthalten die ersten 4 Ausgaben der neuen Erfolgsserie Lazarus. Und ich hoffe, dass es gut läuft in Deutschland. In Amerika ist man bereits, was die Hefte an Ausgaben bei Image angeht, in den 20ern. Es ist eine Serie, die unheimlich gut läuft. Wobei ich, und das vielleicht als kleine Vorwegnahme, wirklich gespannt bin, in welche Richtung diese Geschichte nachher ausläuft. Dieses erste Buch, dieses Hardcover-Buch, ist im Prinzip erstmal so, sind die Grundzüge der eigentlichen Geschichte gelegt worden. Man darf gespannt sein, in welche Richtung sich diese Geschichte entwickelt. Greg Rucka ist einer derjenigen Autoren, die ich schon relativ lange auf dem Radar habe. Das erste Mal kam er mir, glaube ich, unter in dem Buch Whiteout, das, wenn ich mich recht entsinne, ja auch einen Eisner Award gewonnen hatte. Daraufhin hatte ich geguckt, was er noch so macht, weil ich diese Geschichte so unheimlich spannend fand. Zum Zeitpunkt, als ich mir Whiteout gekauft habe, gab es, glaube ich, auch beide Bände, also Whiteout Melt und Whiteout Klassisch, wobei Whiteout, das normale Whiteout, der erste Teil ist und Whiteout Melt der zweite Teil war. Großartiges Buch, wie gesagt, hatte damals auch den Eisner Award vollkommen zurecht verdient. Und ich hatte dann geguckt, was es denn noch so alles aus der Feder von Greg Rucka so gibt. Da hatte ich mir dann Green and Country angeschaut. Das ist so ein bisschen, naja, man könnte sagen, fast so eine britische MI5-Spion- und Thriller-Geschichte, die ich mochte, aber die mir nicht so gut, also die nicht so eingängig war, wie Whiteout zumindest derzeit für mich gewesen war. Dann kam Gotham Central, das hatte ich hier bereits in Comic Review Ausgabe 168, dem ersten Band, besprochen. Deswegen war ich froh, dass jetzt Lazarus nun auch den Weg auf den deutschen Markt gefunden hat. Immerhin gibt es diese Serie bereits auch seit 2014 und ist, glaube ich, 2014 auch für den Eisner Award nominiert worden. So gut ist die. Schaut man sich das Vorwort nachher an, dann hat dieses auch kein geringerer als Altmeister und quasi auch einer der von mir sehr geschätzten Autoren, Warren Ellis, geschrieben. Hätte es gar nicht bedarft, ist es vielleicht marketingtechnisch nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen. Für mich reichen eigentlich die beiden Namen Greg Rucka und Michael Lark vollkommen aus, dass ich diesem Buch zugetan war. Nun ist es bei Büchern immer so, manchmal entscheidet man quasi instinktiv, möchte man lesen, möchte man nicht lesen, ohne sich gar nicht weiter groß damit zu befassen. Bei mir hing im Hinterkopf natürlich bei Lazarus auch immer die biblische Gestalt, also der Lazarus, der von Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Und deswegen war ich gespannt, inwiefern der Name hier in diesem Comic auch Programm ist. Schaut man sich das Cover der Splitter Hardcover Ausgabe an, war, glaube ich, auch eines der Cover der regulären Serie, könnte sogar der Nummer 1 gewesen sein, weiß ich jetzt gar nicht. Sieht man eben ein schwarzhaariges Mädel, finster dreinblickend, mit einer ganz besonderen Eigenart, denn auf der Stirn hat sie ein Einschussloch und ist trotzdem noch am Leben. Sprich, Lazarus muss irgendeine Bedeutung haben. Entweder kommen im Sinne von Revival Leute zurück oder es hat etwas anderes damit auf sich. In dem Fall ist es etwas anderes, dass es hier auf sich hat. Denn Lazarus werden hier bestimmte Typen von Menschen bezeichnet, die, ich sage jetzt mal, so gezüchtet worden sind, dass sie elektronisch auf der einen Seite überwacht werden, auf der anderen Seite aber auch nicht tot zu kriegen sind, sondern halt selbst nach etlichen Schuss und sonst welchen Verletzungen doch immer wieder zum Leben erwecken. Außer es gibt eine gewisse Achillesferse, aber die will ich gar nicht verraten, weil die auch im ersten Buch hier thematisiert wird, wobei sie nicht zur Anwendung kommt. Was hat das dann zur Folge, wenn man quasi so unbesiegbar, unverletzbar. Na, unverletzbar ist man ja nicht, aber so quasi unsterblich ist. Das hat natürlich so leichte Züge von Highlander, das hier auch so ein wenig mitschwingt, denn unsere Protagonistin trägt wie der Highlander selbst auch immer ein Schwert an der Seite. Der Einstieg ist interessant und deswegen ist das Vorwort von Warren Ellis vielleicht doch ganz interessant, denn irgendwie schreibt er so, dass Greg Rucka ihn angeschrieben hat, wie man denn, ohne jetzt so in diese altbekannten Science-Fiction-Klischees abzurücken, es schafft, jemanden quasi unsterblich werden zu lassen. Insgesamt sehr lesenswert, das Vorwort von Warren Ellis. Und macht eigentlich dann Lust auf dieses Buch. Ich hatte ja schon gesagt, unsere Protagonistin in diesem Buch ist Eve, also nicht Eva, sondern E-V-E, Eve. Wobei vielleicht eine kleine Anspielung an die Eva aus dem Paradies ist es doch die französische Form der gleichnamigen Eva, die ja auch im Paradies gelebt hat, was hier auch in gewisser Weise zutrifft. Denn sie ist quasi eine Tochter, nenne ich es jetzt mal so, des Carlyle-Imperiums. Man muss wissen, die Welt ist, naja, sagen wir mal so, irgendwie am Abgrund. Es ist so schon ein wenig dystopisch, postapokalyptisch, könnte man fast sagen. Die Welt ist aufgeteilt in nur noch eine Handvoll großer Familien, so im Sinne des Paten, und die Carlyle-Familie ist eine sehr mächtige und hat diverse Söhne, die Töchter, die innerhalb dieses Imperiums quasi auch Ränkespiele ausüben. Auf der anderen Seite haben sie eben auch diesen Lazarus auf ihrer Seite, die ein Teil der Familie darstellt, die als Tochter geführt wird, wobei relativ schnell klar wird, dass aufgrund auch der Überwachung und der Konstellation sie natürlich kein vollwertiges Familienmitglied im Sinne von leiblicher Tochter, leiblichem Sohn ist, sondern dass es da auch immer gewisse Spannungen gibt. Und gleichzeitig aber anscheinend der Einzige, der das nicht mitbekommt, ist auch dieser Lazarus, also ist diese Eve, was ich, wenn man ihren sonstigen Intellekt so betrachtet, interessant finde. Greg Rucka macht es insofern geschickt, erklärt den Umstand so, dass jeder Mensch grundsätzlich halt sich nach Liebe sehnt, nach das Bedürfnis hat, Anerkennung zu bekommen und dann über gewisse Unzulänglichkeiten halt schnell hinwegsieht. Eve ist die Geheimwaffe oder ja, das Nonplusultra der Carlyle-Familie. Ich hatte ja schon gesagt, die ist aufgeteilt in eben diese Familienangehörige, die quasi dieses ganze Imperium, diese ganze Stadt regieren. Anspielungen werden gemacht, sagen wir mal so, im Sinne von an Monsanto. Also sie sind im Besitz eines entsprechenden Getreides oder an Saatgut, das die andere Familie dann, oder eine rivalisierende Familie, mit der sie irgendwie im Frieden leben, mit der sie sich auch engagieren wollen, gerne haben will. Sie haben die Kontrolle, dann sind es Einstufungen in Knechte und Sklaven, und dann gibt es auch noch welche, die sind einfach nur Müll oder Unrat, die in diesem Gebiet leben. Und so gibt es, ich sage mal, im Sinne eines indischen Kastensystems eine Hierarchie, die bis nach oben geht, wie eine Pyramide, die natürlich oben immer dünner wird, die dann vom Paten, vom Oberhaupt der Carlyle-Familie dominiert wird. Interessant ist einfach so auch dieses Schichtensystem, dieses hierarchische System, das hier dargestellt wird. Also es gibt ein paar, die halt arbeiten für die Familie, für einen Mindestlohn oder ein ganz geringes Einkommen, gerade so am Existenzminimum. Dann wird auch thematisiert, also dass selbst die Familie, wenn Naturkatastrophen einhergehen, eigentlich auch am Ende nur das Nötigste für ihre ganz unteren Untertanen machen. Und so eigentlich schon, was in diesem Buch noch nicht thematisiert ist, eigentlich schon von vornherein jetzt schon darauf gewartet werden kann, dass sicherlich da auch von unten her Unruhen kommen werden, die dieses System wahrscheinlich ins Wanken bringen. Im Moment ist es wirklich so, dieses Postulieren einer Machtposition. Wir lernen die Carlyle-Familie kennen, wir lernen die rivalisierende Familie kennen. Wir haben da zwei Familien, die aus einem ganz bestimmten Grund, wenn ich jetzt Romeo und Julia ins Spiel bringe, wird jeder wissen, was ich wahrscheinlich annähernd meine. Dann auch bei Romeo und Julia haben wir zwei Familien, die so verfeindet sind, rivalisierend sind. Also die Montagues und die Capulets. Und hier ist es ähnlich, diese zwei. Und trotzdem nehmen sie ihre beiden Kinder, um quasi erstmal Gespräche aufzunehmen. Zwei besondere Kinder, denn auch die Gegenseite hat einen Lazarus, der aber noch lange nicht so ausgereift und so fein ist wie diese Eve. Um das mit Eve nicht zu spaßen ist, erfährt man auch gleich am Anfang des Buches. Dort wird sie quasi einmal auf ihre Probe gestellt. Also man ist relativ schnell in dieser Geschichte drin und hat die Qualitäten von Eve schnell durchschaut. Man hat auch die, ja, ich sage es mal, auf der Gegenseite die negativen Einheiten dann sofort dabei, denn man hat sie dann im nächsten Akt sozusagen gleich unter dieser Kontrolle der Wissenschaftler, und man erfährt auch da schon schnell, dass es da halt gewisse Einschränkungen Einschränkungen gibt, die hier vorherrschen. Man bekommt dieses Kastenwesen mit, man bekommt, ich sage es mal so, diese Einwohner der Familie mit, also wie auch diese Zahlen sind, dann die tatsächlichen Arbeiter, Sklaven, Knechte und dann, was ich schon sagte, eben so, die dann nicht für die Familie arbeiten, die dann nur noch als normale Einwohner Abfall bezeichnet werden. Die ganze Geschichte dieser ersten vier Hefte liest sich relativ flüssig, relativ schnell, was zum Teil auch daran liegt, dass hier viel Geschichte manchmal auch einfach nur durch die Bilder erzählt werden, dann aber jedoch unheimlich bildgewaltig. Michael Lark hat einen Stil, wobei, wenn ich mir hinten die, im Bonusteil gibt es so ein paar Skizzen und Entwürfe, die reinen Schwarz-Weiß-Skizzen zu diesem Lazarus mir anschaue, könnte ich mir fast gut vorstellen, dass die Farben von Santiarcus hier, die passen, die sind stimmig gut aufbereitet, aber dass man dieses Buch auch hätte komplett eben im Sinne wie Whiteout komplett in Schwarz-Weiß halten können, hätte dem Buch nicht geschadet, hätte vielleicht sogar noch diesen düsteren, dystopischen Charakter noch einmal unterstrichen. Ansonsten gibt es auf der einen Seite zwar immer gewisse Elemente, Parallelen, die wir vielleicht aus anderen Büchern kennen. Also wie gesagt, Eve, die mit diesem Schwert auf dem Rücken herumrennt, erinnert dann so ein wenig vielleicht an die Michonne von The Walking Dead. Bestimmte Elemente und trotzdem schafft Greg Rucka eben hier eine Welt zu schaffen, die spannend und neu und anders ist. Also es ist nicht so, dass man hier das Gefühl hat, man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man einmal so diese Basics hat, gerade so am Ende. Mir hätte es fast noch gefallen, wenn man vielleicht noch 2-3 Hefte mehr in dieses Buch hineingenommen hat, aber ich vermute mal, diese ersten 4 Hefte sind auch so dieser erste Handlungsbogen, der erste große Moment dessen, was hier passiert. Es passiert relativ viel, auch mit den einzelnen Charakteren und auch innerhalb der Familie, die wird quasi zerrüttelt, aufgeworfen oder da passiert etwas. Manche Sachen sind sogar ein wenig verstörend, werden nur angedeutet und sind noch nicht so richtig ausgearbeitet worden. Deswegen macht dieses Buch auch, wenn man am Ende ist, des Buches, direkt Lust eigentlich weiterzulesen. Das zweite Buch, also der zweite Band, steht auch unmittelbar in den Startlöchern bei dem Splitter Verlag. Der wird dann also dann relativ zeitnah auch rauskommen, was ja auch gut ist. Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, die aktuellen laufenden, das ist immer noch ongoing, die Serie, da ist man ja auch bereits in den 20ern der Hefte. Aber das ist auch nicht das, was diese Geschichte im Kern ausmacht. Auf der einen Seite hat man natürlich relativ schnell erzählte Geschichte, also mit viel Tempo, mit viel Action. Es gibt viele Kampfszenen, es gibt auch ein paar Explosionen. Also da ist einfach eine Dynamik da, die diesem Buch ein schnelles Tempo gibt. Aber, und man müsste hier wahrscheinlich ein bisschen zurücktreten, man muss natürlich auch zum einen das, was geschrieben ist, so etwas sacken lassen. Es ist eine Kritik, also es ist diese Kritik an der Ungleichverteilung von Reichtum, der einfach der Macht, die einhergeht, wenn man ein Teil dieses Reichtums hat, also eine gewisse Sozialkritik, die hier anklingt. Ich hatte ja schon gesagt, mich erinnert das so ein bisschen an das indische Kastenwesen, wobei auch hier im europäischen Raum oder im amerikanischen Raum, wo dieses Comic herkommt, dieses Gefälle von Arm und Reich natürlich ebenfalls genauso dominant ist. Das wird thematisiert in diesem Buch auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wird aber gleichzeitig auch die menschliche Komponente beleuchtet, näher gebracht und eben gerade von dem eigentlich, man erwartet, etwas kühlen Helden oder in dem Fall Heldin, die hier plötzlich immer mal, zumindest in den ersten 4 Heften, so leicht reflektiert, über ihr Schicksal nachdenkt, was von der Familie Carlyle eigentlich auch gar nicht gewollt ist, erfährt man auch relativ schnell. Insofern eine sozialkritische Komponente hat dieses Buch auf jeden Fall, gepaart mit jeder Menge Action, wobei man sich als Leser wahrscheinlich auch entweder beider Komponenten bedienen kann oder man lehnt sich einfach gemütlich zurück und nimmt es als mehr so Action-Thriller-Drama, gepaart mit einem fantastischen Artwork von Michael Lark, das diese düstere Grundstimmung perfekt auffängt, das gerade von den starken, also ausdrucksstarken Mimen der Charaktere lebt, die zwar auf der einen Seite mit wenigen Strichen dargestellt werden, die aber trotzdem eben alles das zeigen, was sie haben. Interessant ist auch, und das erfährt man dann im Anhang, es gibt einen relativ umfangreichen Bonusteil. Zum einen nochmal eine, ja so Galerie, so Artwork-Teile von Michael Lark, die das ganze Spektrum zeigen, wo man eben auch sieht, dass es eben auch in Schwarz-Weiß sehr gut daherkommt. Zum anderen gibt es dann auch nochmal für die Covergestaltung das, ich weiß gar nicht, ob dieses Cover, nee, das ist die Heftausgabe 11, die Symbolik, also der Familie Carlyle, noch einmal mit unserer Eve halt in Einklang bringt. Also das ist einfach auch aus ästhetischer Sicht. Und dann so dieses ganze Computerinterface. Wir leben ja in einer Zeit, die in der Zukunft spielt, also wo alles auch sehr technisiert ist. Die Eve wird ja komplett kontrolliert über Monitoring, über den PC. Und da gibt es halt auch viele, Interface-Einheiten, die dann nicht von Michael Lark gezeichnet worden sind, sondern vom Designer Eric Troutman, der auch hier seine Vorgehensweise nochmal schildert und darlegt. Und das ist einfach faszinierend zu sehen, mit wie viel Liebe zum Detail eben solche Bücher gemacht werden und dargestellt werden. Also, grandioser erster Einstieg. Das Einzige, was man vielleicht bemängeln könnte im Sinne von, dass es eben eine derart große Sogwirkung hat, dieses Buch, dass man da verdammt schnell durch ist, dass man da irgendwie das Gefühl hat, man kommt ein wenig zu kurz. Es sind 4 Hefte, es ist ein kleiner Bonusteil. Das Ganze als Hardcover-Variante im Splitter Verlag erschienen für 19,80 €. Auf der anderen Seite direkt Lust. Also wenn ihr das hört, falls es den zweiten Band in dem Fall schon gibt, dann könnt ihr da eigentlich den direkt mitbestellen, der dann mit 128 Seiten auch ein wenig umfangreicher sein wird. Vielleicht sind dann auch schon nicht nur 4 Heftausgaben enthalten, sondern 5. Insofern, schönes Buch. Von mir bekommt es 8 Punkte. Es soll einfach noch Potenzial nach oben sein. Es ist ein gutes Buch. Es liest sich fantastisch. Es ist eine tolle Geschichte, die über das flache Action-Niveau vieler anderer Serien hinausgeht, also wo viele Aspekte sind, die in unserer Zeit thematisiert werden können. In diesem Sinne, weitere Besprechung dieser Art findet ihr wie immer auf comicreview.de. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.